Dennoch war er entschlossen gewesen, zuerst seine Tragikomödie »Die Spielverderber« zu beenden, ehe er sich noch einmal an ein Kinderbuch machte. Sonderbarerweise konnte er diesen Gedankengang nie verfolgen, ohne zu stocken und an der Frage hängen zu bleiben, ob Jim Knopf überhaupt zwingend ein Buch für Kinder war. Gab es Bücher für Kinder? Musste es welche geben? Er selbst hatte als Kind darüber nie nachgedacht, sondern die Bücher, die er geschenkt bekam, ebenso begeistert mit seinen Eltern geteilt wie die, die Vater und Mutter ins Haus brachten. Novalis neben Puh der Bär, griechische Götter und Heldensagen zwischen Tausend und einer Nacht und der Philosophie der Freiheit. Kinder gehörten schließlich keiner fremdartigen Spezies an, bildeten keine Menschheitsvorstufe, die sich irgendwann im Zug einer pädagogisch geförderten Evolution zu echten Homines sapientes auswachsen würden, wonach ihnen als Belohnung der Zugang zu echter Literatur gewährt wurde. Die Literaturen der Antike, von Gilgamesch bis zu Aesops Fabeln, hatten an solche Trennungen nicht gedacht, denen des Mittelalters, von Wolframs Parsival über Dantes göttliche Komödie bis zum Narrenschiff von Brand, hätte man den Gedankengang nicht einmal vermitteln können. Brauchten Kinder einen abgetrennten Winkel, einen Schonraum, wenn die Erwachsenen eine Welt um sie errichteten, in der ihr Wesen nicht gedeihen konnte, seelenlos, geistlos, gottverlassen? Nicht, weil die Welt grausamer gewesen wäre als Welten vor ihr. Kinder mit ihrer Mischung aus Urangst und Furchtlosigkeit kamen mit Hexen, die Menschen in Backöfen schoben, und Stiefmüttern, die sich in glühenden Schuhen zu Tode tanzten, von jeher zurecht. Es war eine Welt, die ihre Verzauberung verloren hatte, ihre Götter und Dämonen, ihre Mythen und Weissagungen, ihre Wassergeister im Schilf, ihre Feen in sich öffnenden Knospen. In einer Welt, in der es nichts wunderbar Wirkliches zu erleben gab, war ein Kind zum innerlichen Verhungern verdammt, seine Neugier zum Absterben, seine Lust zum Verkümmern. Vielleicht war das Reservat der Kinderliteratur erfunden worden, weil die Erwachsenen längst scharenweise verhungerte Seelen hinter Wohlstandsbäuchen wegsperrten. Die Überlegung war müßig. Die Literaturwissenschaft hatte ihnen die Kinderecke abgeschoben, und wenn er sich dort herauskämpfen wollte, musste er mit etwas an die Öffentlichkeit treten, das den Herren in den grauen Maßanzügen Respekt abnötigte. Das Bewusstsein hemmte, ja lähmte ihn beim Schreiben. Jim Knopf hatte ihm gezeigt, wie er geschrieben werden wollte, hatte ihn manchmal an den Schimmel Atreus erinnert, der sich bockbeinig gestellt hatte, wenn sein Reiter ihn in sumpfiges Gelände oder von Disteln überwucherte Felder hatte lenken wollen. Auf dieselbe Art war sein Roman stocksteif stehen geblieben, sobald Michael sich als Autor gebärdet und versucht hatte, ihn in die falsche Richtung zu zwingen. Geregt hatte er sich erst wieder, wenn Michael ihm die Zügel schießen und seinen Weg selbst wählen ließ. Sein Theaterstück hingegen, die Geschichte der 10 zerstrittenen Erben, die eine Einigung erzielen und die Fetzen eines Testaments zusammenfügen mussten oder alle leer ausgehen würden, erlaubte ihm nicht einmal, sich in den Sattel zu hieven. Er hatte es mit viel mehr Sorgfalt und Brechts Organon auf dem Schreibtisch geplant, hatte Überlegungen zu seiner Aussage und der Symbolik, die sie transportieren sollte, angestellt, doch nichts davon hatte die Geschichte in Bewegung versetzt. Er musste sie von hinten anschieben, und mit jeder Szene, die er mühsam hinzufügte, schien es schwerer zu werden, ihr Gewicht voranzuwälzen. Solange aber das Stück nicht fertig war, lebten sie zu dritt von Einkünften aus dem Jim Knopf. Die waren durch den Jugendbuchpreis und mehr noch durch die Verfilmung mit den Marionetten der Augsburger Puppenkiste in die Höhe geschossen, und weiterhin höher, als er es sich je hätte träumen lassen. Aber sie schrumpfte zwangsläufig, und ein zweiter Haushalt hätte ihnen recht bald den Garaus gemacht. Ingeborg hätte Engagements unter Intendanten annehmen müssen, die ihr Talent, ihren Einsatz und ihr kompromissloses Kunstverständnis nicht zu würdigen wussten. Ohnehin waren ihre Nerven strapaziert, ihre Gesundheit angeschlagen, und zudem schien sie Tag und Nacht mit Dingen beschäftigt, die sie um seinetwillen tat. Ideen diskutieren, Entwürfe lesen und wieder diskutieren, Fragen aufwerfen und die nächste Fassung lesen, bis sie Zeile für Zeile auswendig konnte. Sein Gewissen sträubte sich. Dafür, dass er sie dermaßen in Anspruch nahm, hätte er ihr zumindest ein friedvolles Heim bieten müssen. Erschöpft und rastlos zugleich war er an jenem Abend zu seinem Vater gefahren. Lotte Schlegel hatte ihnen Freiraum gelassen, Wein und Gebäck ins Atelier gestellt und sich zurückgezogen.